ARD.
Herzlich willkommen, hallo, zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 25. Juni. Wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Wir sind Carsten Schmiester in Hamburg und Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin.
Und es gibt an diesem Dienstag einen kleinen Vorgeschmack auf, nach unserer Zeit, den ganz frühen Freitagmorgen. Denn dann, genau um 3 Uhr unserer Zeit, wird in einem CNN-Studio in Atlanta gestritten, vermutlich auch gepöbelt, ganz bestimmt aber mit harten Bandagen gekämpft, und zwar ums Weiße Haus, wie schon vor 4 Jahren. Als der damalige Herausforderer Joe Biden sich den Amtsinhaber Donald Trump bei dieser Fernsehdebatte im wie immer ziemlich heftigen US-Wahlkampf vorknöpfte.
This is a president who has used everything to try to generate racist hatred.
Dieser Präsident hat alles versucht, um Rassenhass zu schüren, sagte Biden, und Trump motzte zurück. Was die Leute wollen, das ist innere Sicherheit, und sie nehmen dieses Wort nicht mal in den Mund. Wenn dieser Biden Präsident wird, dann sind unsere Vorstädte verloren. Biden darauf: Vorstädte? Kennen Sie doch nur, wenn Sie sich mal verfahren haben. Trump: Ich kenne Vorstädte viel besser. Biden: Aber ich bin da aufgewachsen.
I was raised in the suburbs.
Tja, ob das immer Spaß macht, sich sowas anzusehen und zu hören, weiß ich nicht, aber es muss sein, denn es ist wichtig, und sowas Ähnliches erwartet eben nicht nur die USA, sondern die Welt jetzt wieder, nur eben mit vertauschten Rollen. Biden, Klammer auf, 81 Jahre alt, will im Oval Office bleiben, und Trump, 78, möchte unbedingt dahin zurück. Zwei ziemlich alte Männer. Der eine, wie es aussieht, zunehmend wackelig auf den Beinen, der andere ein inzwischen verurteilter Straftäter. Und beide immer mal wieder mit gedanklichen Aussetzern. Aber wie es auch kommt, einer bleibt oder einer wird der mächtigste Opa, muss man sagen, der Welt, mit dem Finger am roten Knopf amerikanischer Atomwaffen. Und das in dieser Zeit voller Unberechenbarkeiten. Machen Sie sich eigentlich Sorgen, was Trumps mögliche Wiederwahl angeht? Wurde US-Kinostar Tom Hanks jetzt bei CNN gefragt.
I think there's always reason to be worried about the short term, but I look at the longer term of what this over the long term, however.
Im Hier und Jetzt gibt es immer einen Grund, sich Sorgen zu machen, aber auf lange Sicht machen wir unweigerlich Fortschritte auf dem Weg zu einer immer besseren Union, wie es in der Verfassung steht. Und zwar nicht, weil sich jemand im Recht fühlt oder als Opfer, sondern weil Wahrheit und wirkliches Leben langsam miteinander verschmelzen.
Slow melding of the truth to the actual practical life that we end up living.
Am Ende zählt jede gute Tat in deiner Nachbarschaft, deiner Umgebung. Ich werde immer Amerika vertrauen und den westlichen Gesellschaften, die diese Form der Demokratie angenommen haben.
Das tut erstmal gut zu hören, aber ob er es auch so sieht wie Tom Hanks, das frage ich im Schwerpunkt dieses Podcasts dann meinen Kollegen, den ehemaligen USA-Korrespondenten und jetzigen Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni. Erstmal ist aber Anna dran mit dem Blick über alles, was im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg wichtig ist.
Gucken wir zurück auf das Wochenende. Da ist auf Bildern und Videos im Netz zu sehen, wie eine offenbar ukrainische Rakete über einem Strand auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim explodiert. Und zwar über einem öffentlichen Strand in der Nähe des russischen Flottenstützpunktes Sevastopol. Den örtlichen russischen Besatzungsbehörden zufolge sind dabei mindestens 4 Menschen getötet worden, darunter 2 Kinder. Und sehr viele Menschen, die zu dem Zeitpunkt der Explosion am Strand waren, wurden verletzt, wohl mehr als 150. Ersten russischen Angaben zufolge war eine ukrainische Rakete abgefangen worden und dadurch explodiert. Später hat Moskau behauptet, die ukrainischen Streitkräfte hätten den Strand und die Zivilisten dort direkt beschossen. Moskau hat der Ukraine vorgeworfen, US-amerikanische Raketen mit Streumunition eingesetzt zu haben. Eine Einordnung von mir zu Krim. Die Russen haben die ukrainische Halbinsel vor 10 Jahren annektiert und sie im Laufe ihrer Großinvasion gegen die Ukraine als ein zentrales Waffen- und Raketendepot ausgebaut und dazu umfunktioniert. Und der frühere US-General Ben Hodges hat auch bei uns im Podcast die Krim immer wieder als eine Art russischen Flugzeugträger bezeichnet. Ein Flugzeugträger, von dem aus Russland Angriffe gegen die Ukraine startet.
Wie hat denn jetzt Russland, wie hat der Kreml auf diese Explosion der Rakete reagiert?
Ja, der Kreml hat den USA am Montag Konsequenzen angedroht. Laut russischer Nachrichtenagentur TASS hat Kreml-Sprecher Dmitri Peskow Folgendes gesagt, jetzt wörtliches Zitat: Es versteht sich, dass die unmittelbare Beteiligung der USA an Kampfhandlungen, in deren Ergebnis russische Zivilisten ums Leben kommen, nicht ohne Folgen bleiben kann. Moskau wisse genau, wer hinter der so wörtlich barbarischen Attacke stecke. Es seien nicht die Ukrainer, die solch technisch komplizierten Raketen steuerten. Und Kreml-Sprecher Peskow ist dann allerdings nicht konkreter mit seinen Drohungen geworden, also welche Folgen dies nun für die USA haben werde. Nur so viel sagte Peskow, das werde die Zeit zeigen. Und dann hat er noch auf Äußerungen von Wladimir Putin verwiesen, von Russlands Machthaber. Putin hatte bei seiner Asienreise, das war ja nach Nordkorea und Vietnam in der vergangenen Woche, da hatte Putin gedroht, die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine seinerseits mit der Weitergabe von russischen Waffen und Technologien an Kräfte zu beantworten, die dem Westen feindlich gegenüberständen, so hat das Putin formuliert. Und da fällt einem natürlich sofort auch sein Besuch in Nordkorea ein und der dortige Diktator Kim Jong-un. Eine konkrete Folge dieses tödlichen Vorfalls vom Wochenende auf der Krim, die hat es bereits gegeben. Das russische Außenministerium hat die US-Botschafterin in Moskau einbestellt, weil eben die abgeschossene Rakete eine ATACMS-Rakete gewesen sei, also eine aus amerikanischer Produktion. Und der Kreml gibt an, Washington trage nicht nur wegen seiner Waffenlieferungen an Kiew Verantwortung, sondern auch, weil US-Spezialisten diese Raketen steuern würden. So hieß es in einer offiziellen Mitteilung aus Moskau. Weitere Belege als diese Behauptung dazu gibt es allerdings nicht. Interessant ist in diesem Zusammenhang, wie sehr der Kreml versucht, Gespräche mit Washington über die Ukraine zu erzwingen und überhaupt nicht die Ukraine als Ansprechpartner sieht.
Aber wie hat die denn jetzt, also die Ukraine, auf diesen Vorfall reagiert? Was gibt's da zu diesem Ding zu hören?
Ja, also ziemlich harte Worte. Ein Berater des ukrainischen Präsidenten, Michailo Podolyak, er hat auf Telegram geschrieben, die russischen Opfer seien zivile Besatzer, so sein wörtliches Zitat. Auf der Krim könne es keine Strände, touristische Zonen oder andere fiktive Anzeichen friedlichen Lebens geben. Die Krim sei ein von Russland besetztes Gebiet mit hunderten militärischen Zielen, auf dem Kampfhandlungen stattfänden. Und Podolyak hat dem Kreml vorgeworfen, er versuche diese Ziele auf der Krim mit eigenen Zivilisten zu decken, die damit ihrerseits zu eben zivilen Besatzern würden. Also das ist schon eine ziemlich harte Aussage. Und in der Nacht von Montag auf Dienstag hat jetzt auch die amerikanische Regierung auf die Vorwürfe aus Moskau reagiert. Und danach habe die Ukraine bei ihrem Angriff auf die Krim nicht auf Zivilisten gezielt. So sagt es ein US-Beamter. Offenbar habe Russland eine Rakete vom Typ ATACMS abgefangen, die eine russische Raketenabschussrampe ausschalten sollte. Und dabei seien die Trümmer dieser Rakete an einem Strand über der Krim niedergegangen. Und der US-Beamte hat noch hinzugefügt, die Ukraine treffe ihre eigenen Entscheidungen zu Angriffszielen und Militäreinsätzen. An der Stelle noch eine Einordnung von mir. Jeder zivile Tote ist ein Toter zu viel und jeder Verletzte auch, und sei es jetzt auf russischer oder auch auf ukrainischer Seite.
Bleiben wir bei diesem Thema, Anna, zivile Tote, eben nicht nur auf der von Russland besetzten Krim. Es gibt sie ja immer wieder auch und auch in großen Zahlen. Wir berichten darüber in der Ukraine selbst. Aktuell erneut, was weißt du dazu?
Ja, das ist ja immer, wenn wir unsere Sendung nach dem Wochenende aufzeichnen, da sind einige Tote zu beklagen. Also bei russischen Angriffen auf Ziele im Osten der Ukraine und der im Südwesten gelegenen Hafenstadt Odessa sind insgesamt 10 Menschen getötet worden und zahlreiche wurden verletzt. Sie wurden Opfer von russischen Raketen und Marschflugkörpern. Und dann sind am Wochenende auch wieder Zivilisten in Kharkiv von russischen Angriffen mit Gleitbomben getötet worden. Insgesamt sind in dieser Stadt im Nordosten der Ukraine an der Grenze zu Russland hin am Samstag und Sonntag 3 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 53 wurden verletzt. Und der Bürgermeister von Kharkiv, Ior Terechow, der hat zu den Angriffen das gesagt.
Ich glaube, das ist eine gezielte Taktik der Russen. Wenn die Menschen am Wochenende in Supermärkten, Einkaufszentren oder zu Hause sind, wird dort angegriffen.
Und seitdem die USA, aber auch Deutschland der Ukraine erlaubt haben, aus den jeweiligen Ländern gelieferte Waffen auch gegen militärische Ziele auf russischem Territorium einzusetzen, seitdem sind die russischen Raketenangriffe weniger geworden, zumindest in der Region Kharkiv. Weiter ein großes Problem sind und bleiben aber die sogenannten Gleitbomben. Und du hattest ja, Carsten, darüber auch am vergangenen Freitag berichtet. Gleitbomben, nochmal ganz kurz erklärt, sind modifizierte sowjetische Bomben mit massiver Zerstörungskraft. Russische Piloten können sie bis zu 70 Kilometer entfernt vom Ziel abwerfen und die Bomben gleiten dann eigenständig in ihr Ziel. Ukrainische Soldaten an der Front, aber eben auch Zivilisten, zum Beispiel in Kharkiv, sind diesen Angriffen nahezu schutzlos ausgeliefert, denn die bisher an die Ukraine gelieferten Waffen reichen kaum aus, um die russischen Kampfflugzeuge zu treffen. Und allein im Juni, so sagt das der ukrainische Präsident Zelensky, habe Russland mehr als 2400 Gleitbomben auf ukrainische Städte und Stellungen abgeworfen. Das ist natürlich eine unglaubliche Zahl. Und Zelensky sagt, rund 700 davon seien allein auf die östliche Region Kharkiv abgefeuert worden. Und Zelensky spricht dann auch von kalkuliertem Terror. Und deswegen seien amerikanische Patriot-Flugabwehrsysteme, die schnellere Ausbildung ukrainischer Soldaten für die F-16-Kampfjets und die notwendige Reichweite von ukrainischen Waffen wirklich wichtig, so Zelensky.
Klar. Was gibt's Neues von der Front, Anna, von der Front in der Ukraine?
Ja, es gibt vor allen Dingen eine interessante Äußerung des ukrainischen Militärgeheimdienstchefs General Kyrilo Budanov. Er hat gesagt, die Militärhilfe aus dem Westen kommt mittlerweile in der Ukraine an, aber nicht in einem Ausmaß, das die Lage an der Front wesentlich verändern wird, jedenfalls nicht bis Mitte oder Ende Juli. Wir haben uns das ja immer wieder gefragt, was ist mit den Waffen aus den USA, wann kommen sie? Und Budanov hat jetzt eben dazu der amerikanischen Tageszeitung Philadelphia Inquirer am 13. Juni ein Interview gegeben, das jetzt veröffentlicht wurde. Und darin stellt der ukrainische Geheimdienstchef fest, dass die Waffenlieferungen aus dem Westen schneller kommen, inklusive der so wichtigen Artilleriemunition. Aber die ukrainischen Streitkräfte bräuchten eine große Menge an Waffen und Munition. Und gerade die Menge sei eben der Knackpunkt. Und dazu passt eine Äußerung des ukrainischen Präsidenten Zelensky von diesem Montag.
Wir sind dankbar für die genehmigten Pakete unserer Partner, aber wir brauchen sie dann auch auf dem Schlachtfeld, vollständig und ohne Verzögerung.
Und um so einen Eindruck zu bekommen, fand ich eine Berechnung des stellvertretenden ukrainischen Verteidigungsministers interessant. Der hat vorgerechnet, dass sich durch die Waffenlieferungen, vor allem aus den USA, das Verhältnis von russischer Artilleriemunition zu ukrainischer Artilleriemunition verbessert habe, und zwar von 7:1 auf 5:1, aber das bedeutet natürlich nach wie vor einen klaren Nachteil für die ukrainische Seite. Wenn 5 Artillerie-Munitionsgranaten auf der russischen sind, im Verhältnis zu einer auf der ukrainischen. Und das amerikanische Institute for the Study of War, das ISW, das bleibt deshalb auch an diesem Dienstag bei seiner Einschätzung, dass die russischen Streitkräfte weiterhin versuchen, wesentliche taktische und operative Gewinne zu machen. Und zwar so lange, bis tatsächlich genügend Waffen und Munition aus dem Westen an der ukrainischen Front angekommen sind.
Es gibt noch eine interessante Schlagzeile. Präsident Zelensky hat am Montagabend, wie es heißt, einen hochrangigen Kommandeur entlassen. Was wissen wir darüber?
Ja, es geht dabei um den ukrainischen Befehlshaber der Vereinten Kräfte, Generalleutnant Juri Sodol. Die Vereinten Kräfte sind eine Teileinheit der ukrainischen Armee in der Ostukraine. Und der neue Kommandeur soll Brigadegeneral Andriy Natov werden. Das hat Selenskyj, der ukrainische Präsident, in seiner Videoansprache am Montagabend gesagt. Und einen Grund für die Entlassung hat er nicht genannt. Montagabend gesagt, einen Grund für die Entlassung, den hat er nicht genannt. Aber es gibt Vorwürfe gegen den abgesetzten Befehlshaber Sodol. Vorwürfe, die in Richtung Inkompetenz gehen und Machtmissbrauch aus der obersten Rada. Das ist ja das Parlament in Kiew. Da kam der Vorwurf gegen den Generalleutnant Sodol. Er habe ukrainische Soldaten schlecht auf Einsätze vorbereitet. Zum Beispiel in der umkämpften Region Kharkiv im Nordosten.
Zum Schluss noch die diplomatische Bühne, Anna. Da ist ja, wenn man auch nicht immer viel hört, doch dauernd Betrieb, glaube ich. Was gibt's da gegenwärtig?
Ja, zwei Sachen. Einmal, die EU hat der Ukraine nun zum ersten Mal Zinseinnahmen aus den eingefrorenen russischen Zentralbankgeldern zur Verfügung gestellt. Und zwar 1,4 Milliarden Euro für Militärhilfe. Das ist die erste Tranche. Und außerdem ist an diesem Dienstag ein sehr wichtiger Tag für die Ukraine. Die EU beginnt die Gespräche für spätere Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und mit Moldau. Es ist der Startschuss für den Beitrittsprozess. Verhandlungen im eigentlichen Sinne gibt es noch nicht, aber dennoch ist das jetzt für den ukrainischen Präsidenten Selenskyj ein historisches Ereignis. Und er hat dann noch wörtlich hinzugefügt, das ist der Tag, auf den die Ukraine seit Jahrzehnten zustrebt und nun wird er Wirklichkeit.
Es ist eine wirklich historische Woche. Seit einem Jahrzehnt bewegt sich die Ukraine auf das hier zu. Das ist das persönliche Ergebnis aller, die sich am 24. Februar für die Ukraine entschieden haben, die für unser Land kämpfen, die die Ukraine stärken.
Der Beginn der Beitrittsgespräche ist ja bereits im vergangenen Dezember formal beschlossen worden von den Staats- und Regierungschefs der EU. Und wir erinnern uns, damit der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban damals nicht zustimmen musste, weil er nicht zustimmen wollte, ist er ja von seinen Kolleginnen und Kollegen für die Dauer der Abstimmung raus zum Kaffeetrinken geschickt worden. Und man muss aber schon sagen, dass auf den weiteren Verlauf der Beitrittsgespräche jetzt der Ukraine und auch Moldaus, dass da Orban durchaus Einfluss hat. Denn es gilt das Einstimmigkeitsprinzip und so häufig wird sich Orban dann wohl auch nicht mehr zum Kaffeetrinken schicken lassen. Dennoch, für die Menschen in der Ukraine ist dieser Dienstag ein wichtiges und nötiges Zeichen der Hoffnung, ein Zeichen dafür, dass es sich lohnt, den Abwehrkampf gegen Russland fortzusetzen. Wie lange die Beitrittsverhandlungen sich hinziehen, das ist offen. Derzeit gilt es als ausgeschlossen, dass die Ukraine vor dem Ende des russischen Angriffskriegs EU-Mitglied wird.
Vielen Dank, Anna, für diesen Überblick und damit zum Schwerpunkt in diesem Podcast zur Frage, wer bleibt oder wer wird wieder Präsident der USA. Was bedeutet das für den Westen, für Europa, für die Ukraine? Darüber habe ich mit Ingo Zamperoni gesprochen, Tagesthemenmoderator, wie Anna und ich auch ein ehemaliger USA-Korrespondent, dazu mit einer Amerikanerin verheiratet und gemeinsam mit ihr auch Podcast-Host. Amerika, wir müssen reden, heißt der. Und reden über Amerika, das haben wir beide auch gemacht, angefangen mit dem Blick auf die mutmaßlichen, weil eben von ihren Parteien ja noch nicht offiziell nominierten Kandidaten, Joe Biden und Donald Trump, in der Wahrnehmung vieler mal ganz grob gesagt, beide nicht mehr die frischesten, das ist unstrittig. Und dann der eine ganz klar der Gute, der andere nur der Böse, Ingo. Ist es wirklich so einfach?
Ist es natürlich nicht, denn in gewisser Weise hängt auch nicht alles an einer Person, an dem Präsidenten so ab. Ich glaube, wir haben in Deutschland auch eine sehr spezielle Brille auf, wenn wir auf die USA gucken, vielleicht auch historisch bedingt, oft vielleicht auch, weil wir uns wünschen, auf Augenhöhe auch mit den USA zu sein. Aber ich glaube, wir sind dann immer so himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Ich erinnere mich, unter George W. Bush war die schlimmste Präsidentschaft aller Zeiten und die Deutschen wollten nicht mehr Urlaub in den USA machen. Und dann kam Obama, der war noch nicht mal Kandidat offizieller und sprach an der Siegessäule in Berlin vor 30.000, die quasi den Heiland feierten, so ungefähr, und die Erlösung. Und dann fiel es wieder in die dieses Loch unter Trump und wir machen es halt sehr an dieser Person fest. Ich glaube, das darf man nicht vergessen, die Rolle des Präsidenten ist für die Amerikanerinnen und Amerikaner wichtig natürlich und für die Außenpolitik, aber die Wirkung ins Land selber ist dann oft gar nicht mal so groß, dass wichtiger, wer der Gouverneur ist, welche Regierung im eigenen Bundesstaat gerade an der Macht ist und solche Dinge. Und insofern ist ja nicht alles, das sage ich auch mal, nicht immer alles automatisch bäh, nur weil ein Donald Trump das irgendwie anfasst oder sagt. Ich sage nur, 2%-Ziel ist ein gutes Beispiel, abgesehen davon, dass es nicht auf Trumps Mist gewachsen war. Aber hätten wir mal ein bisschen mehr das ernst genommen und nicht so, naja, schaffen wir schon irgendwie oder machen wir irgendwann mal, dann müssten wir jetzt nicht so viel aufholen bei der Bundeswehr. Also insofern warne ich davor, einfach nur das kategorisch, gerade in Deutschland wird das, ich glaube, die Italiener, meine Italiener sind ein bisschen entspannter, die hatten jahrelang Berlusconi und haben Populismus sozusagen kennengelernt und insofern ist es, glaube ich, nicht so, aber natürlich wäre es ein bisschen stressfreier für Deutschland, für Europa, glaube ich, wenn ein Joe Biden diese Wahl wieder gewinnt, weil man sich so ein bisschen mehr darauf verlassen kann auf bestimmte Dinge und dieses erratische, sprunghafte bei einem Donald Trump. Will er jetzt irgendjemand, der nicht dieses 2%-Ziel erfüllt, den Russen zum Fraß vorwerfen, wie er es gesagt hat, oder war das nur so eine Nebelkerze, um Aufmerksamkeit zu generieren? Also das ist so ein bisschen, da muss man mehr quasi on the edge of your seat sitzen sozusagen, wie die Amerikaner sagen, so ein bisschen Sprunghaltung einnehmen und da mehr drauf reagieren können.
Wir haben bei uns im Podcast immer wieder Putin zitiert und Medvedev vom Sicherheitsrat der Russen, die gesagt haben, wir drohen mal mit Atomwaffen. Mhm. Also wer auch immer im Weißen Haus sitzt, Biden oder Trump, hat ja sozusagen den Koffer mit den Codes dabei. Das ist der mächtigste, früher sagte man Mann, ich sag jetzt mal Opa der Welt, einer 78, der andere sollte er Präsident werden, dann 82. Ich komme mal zu der körperlichen Verfassung. Du sagst, Biden wäre ein bisschen berechenbarer.
Ja.
Hält der denn durch? Der wirkte ja jetzt auch gerade zuletzt beim G7-Gipfel dermaßen wackelig auf den Beinen, dass man sagt, wollen wir lieber jemanden, der zwar vielleicht ein fieser Möpp ist, aber zumindest scheinbar noch kräftig genug, vielleicht aber dann so irrational ist am roten Knopf, oder wollen wir einen, der aus anderen Gründen nicht mehr wirklich in der Lage ist, dass man ihm so etwas, so eine militärische Macht anvertrauen darf?
Es ist schon erstaunlich, wie sehr das auch ein Thema ist und es ist auch nicht zu übersehen. Also noch nie, kann ich mich erinnern, war irgendwie das Alter oder der Gesundheitszustand der Kandidaten ein Thema und in diesem Fall ist es auch berechtigt. Und natürlich, wenn man sieht, wie Joe Biden da etwas hüftsteif über den roten Teppich läuft und so und das auch noch von seinen Gegnern natürlich immer zusammengeschnitten wird in so Schnipseln, wo das dann noch mal verstärkt wird und es ist in Wirklichkeit, glaube ich, nicht ganz so arg, aber das ist etwas, was viele Amerikanerinnen und Amerikaner ins Grübeln bringt. Vielleicht gar nicht mal so sehr aus dem Blickwinkel der Sicherheitspolitik, sondern so grundsätzlich, dieses Amt ist ja so fordernd und wollen wir das wirklich in 4 Jahren. Ich meine, mein Schwiegervater, der ja republikanisch wählt, eines seiner Argumente ist, dass Joe Biden diese Amtszeit, sollte er gewinnen im November, auf keinen Fall zu Ende bringen wird und früher oder später dann Kamala Harris übernehmen müsste. Und die ist in den Augen vieler Republikaner so die Verkörperung dann von Kalifornien und dem Sozialismus, was auch immer die Amerikaner dann darunter verstehen, also Umverteilung und sowas und solche Dinge. Und dann ist das wirklich ein Thema, wer Vizepräsident ist oder Kandidatin ist. Ich glaube, ob jetzt quasi dieser Football, wie er genannt wird, dieser Koffer, ne, den dann immer, ja, den man reißt zusammen mit dem amerikanischen Präsidenten, das ist auch nicht so, das liegt nicht so auf dem Tisch, wo man mal so diesen Koffer aufklappen kann und jetzt spiele ich mal an so einem roten Knopf rum. Das hat schon so ein bisschen mehr auch noch auch Sicherheitshürden eingezogen und da ist auch das Pentagon natürlich und das Militär stark vertreten. Aber natürlich, die Führungsstärke, die ein Riesenthema ist, und das ist das, was bei Trump ja auch immer sein Punkt, seine Punkte, die er da gemacht hat bei seinen Anhängern, ist diese Projektion der Stärke. Ja, also es gibt jetzt auch Bilder bei den Rallies, bei den Wahlkampfveranstaltungen, wo da sein Gesicht auf irgendeinen so Muskelprotz gefotoshoppt ist, ja, und um das noch mal zu verstärken. Und wenn das quasi etwas ist, was bei seinen Fans zieht, dann ist der Gegensatz zu einem etwas klapprigeren Joe Biden, der, das muss man dazu sagen, natürlich auch immer wieder so Bilder auch liefert. Wenn er vom Fahrrad fällt oder solche Dinge, dann verstärkt das natürlich. Das ist jetzt nicht alles ausgedacht. Also insofern ist das ein Thema, aber ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt sofort sagen könnte, das ist bei dem einen sicherer als bei dem anderen.
Naja, wir lernen jetzt halt nur gerade durch diesen Krieg in der Ukraine, dass gerade in diesen Zeiten, in denen die Sicherheit eben nicht mehr so gegeben ist, in denen man auch mit schnellen Veränderungen von Lagen rechnen muss, unter Umständen sehr weitreichende Entscheidungen in sehr, sehr kurzer Zeit getroffen werden müssen. Und da denke ich selbst, die Chefs, die Joint Chiefs of Staff oder all die Institutionen in Amerika, die da noch mitreden können, werden ja vielleicht gar nicht mehr gefragt werden können, wenn irgendeiner, das ist jetzt wirklich so ein Doomsday-Szenario, auf der anderen Seite die Nerven verliert. Wer garantiert mir denn, dass Biden oder Trump beide die nötige Coolness haben, um die ganz große Katastrophe zu verhindern?
Ich glaube, die Coolness hat eher Joe Biden. Er hat ja so Joe Cool mit seiner Ray-Ban, Fliegerbrille, ja, auch gerne dieses Image und so auf jeden Fall. Und bei Trump ist es schneller, dass man ihm get under his skin, sagen die Amerikaner, ne? Dass man ihn quasi aus der Haut fahren lässt, wenn man ihn provoziert oder irgendwie reizt. Und da hat er so reflexartige Reaktionen sozusagen. Ich weiß halt eben nicht, ob man dann das sich so vorstellen kann, dass die dann quasi wie so Cowboys oder nicht zurechenbar, wenn man das auf der anderen Seite so sehen möchte, dann reagieren kann. Ich glaube, da ist eine Menge auch Sachverstand in der jetzigen Administration und auch bei Joe Biden, selbst wenn das Körperliche eben, ich glaube, geistig ist er da auch auf jeden Fall voll auf der Höhe. Aber nicht umsonst sind es die beiden unbeliebtesten Kandidaten, die, glaube ich, seit Beginn von Umfragen antreten, aus den offensichtlichen Gründen. Und das zeigt sich halt auch in diesem Wahlkampf. Es wird ein Wahlkampf nicht für den einen oder für den anderen sein oder eine Wahl nicht für den oder den anderen sein, sondern gegen den einen oder den anderen. Und dann kommt es darauf an, wer mehr mobilisiert.
Ich habe in der Vorbereitung zu diesem Gespräch mal so ein bisschen geguckt, wie Europa eigentlich zu Biden, zu Trump steht, insbesondere wie die Ukraine steht. Deutschland steht da relativ eindeutig, da wünscht sich eine Mehrheit natürlich Biden und bloß nicht schon wieder Trump. Aber in der Ukraine, interessant, so eine Art Resignation, die gesagt haben, auch die Biden-Administration hat uns, was die militärische Unterstützung angeht, enttäuscht. Auf der einen Seite ist zwar relativ viel Gerät gekommen, aber es gibt nach wie vor erhebliche Einschränkungen, was die Freigabe zum Einsatz auch amerikanischer Waffen angeht. Da fühlt man sich schon ein Stück weit alleingelassen und sagt sich, naja, wenn der Trump kommt, nach dem Motto, viel schlimmer kann es für uns nicht werden. Wie beurteilst du denn so die Unterschiede der beiden, was Sicherheitspolitik, insbesondere im Blick auf den Westen, auf die NATO zum Beispiel, angeht?
Also ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, wenn Joe Biden nicht Präsident der USA gewesen wäre, seit 2020 im Amt, aber eben gerade seit dem Überfall der russischen Armee auf die Ukraine, dann säße Wladimir Putin mit seinen Offizieren in Kiew. Denn die Unterstützung, die war von Anfang an massiv, sowohl geheimdienstlich als auch militärisch und Material und Munition und all das, was dazugehört. Und ich glaube, das ist schon auch ein persönliches Anliegen von Joe Biden, da er sieht ja in gewisser Weise diesen globalen Wettbewerb zwischen liberalen, freiheitlichen Demokratien und autoritären Systemen wie Russland oder wie China oder eben anderen Akteuren. Und da sieht er nicht nur den Überlebenskampf der Ukrainer, sondern auch quasi das Signal, das man setzen muss, gerade zum Beispiel mit Blick auf China, ob die sich dann vielleicht Taiwan irgendwann einverleiben wollen, wenn das für Putin so ausgeht, wie er sich das vorstellt und solche Dinge. Also die Unterstützung war von Anfang an da, aber ich glaube schon, dass diese Blockade im Kongress, und da sieht man auch wieder, wie die Macht eines Präsidenten dann doch in diesem Checks and Balances System dann doch auch begrenzt ist. Monatelang, wir erinnern uns, hing dieses milliardenschwere Paket, dieses Unterstützungspaket für die Ukraine im Kongress fest. Und da konnte Biden sich auf den Kopf stellen und hat natürlich versucht, nach Möglichkeiten nach wie vor was zu liefern, aber eben nicht in dem Umfang, wie es nötig gewesen wäre oder wie er gerne gewollt hätte. Und das hat schon natürlich Spuren hinterlassen. Und wir haben ja gesehen, in Europa haben wir versucht, so ein bisschen die Lücken zu füllen. Aber die Geländegewinne und die Fortschritte, die die russische Seite gemacht hat jetzt im Frühjahr, ist wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen, eben dass da der Nachschub ein bisschen gehakt hat. Und das ist wahrscheinlich dann Joe Biden ein bisschen angelastet worden, ob das jetzt fair ist oder unfair, ist erstmal egal, sondern so kam das vielleicht dann auch in der Ukraine an. Ich glaube tatsächlich, dass es für die Ukraine einen großen Unterschied macht, ob Joe Biden weiterhin, wenn die das vielleicht jetzt nicht so sehen und ein bisschen enttäuscht sind, aber grundsätzlich, oder ob ein Donald Trump dort sitzt. Man muss immer im Hinterkopf behalten, dass dieser Krieg für viele Amerikanerinnen und Amerikaner weit weg ist. Das ist Europas Krieg, das ist vor eurer Haustür, da müsst ihr euch irgendwie ein bisschen mehr drum kümmern. Und auch bei den Demokraten, viele sagen, all diese Milliarden, die da jetzt hingepumpt werden, wir haben ja auch gigantische Probleme bei uns im Land. Ist das wirklich sinnvoll? Und das ist bei den Republikanern noch mehr ausgeprägt. Und ich glaube, ein Donald Trump Ja, bei dem ist es immer schwierig zu sagen, welche, weil der manchmal nicht vom Baum bis zur Borke denkt, glaube ich, im Sinne von, da ist keine Strategie oder keine, sondern das ist so sehr erratisch. Man kann da nicht sich darauf verlassen, dass es heute so, morgen so ist. Und ich glaube aber grundsätzlich dieser Gedanke, eher lass es mal die Europäer machen und wir müssen uns da nicht überall einmischen. Das kommt bei seinen Wählerinnen und Wählern gut an und das ist auch die Richtung, in die er einschlägt. Insofern würde das schon einen Unterschied machen.
War ja vielleicht auch ganz convenient, sage ich mal, für westliche Politiker, die jetzt sagen konnten, wir erhöhen unseren Wehretat nicht, weil wir das wollen, sondern weil damals der böse Trump das ja verlangt hat, sonst wäre das Ende der NATO, also die Amerikaner letztlich als die Boomerner, die dafür sorgen, dass wir mehr Geld ausgeben müssen. Das wäre ja wiederum so ein Vorteil, wenn Trump Präsident würde. Aber es gibt ja die Sorge und seine Äußerungen ja auch, die extrem NATO-kritisch waren. Müssen wir uns jetzt sorgen, wenn er nochmal ins Weiße Haus einzieht, dass die Amerikaner sagen, tschüss NATO?
In gewisser Weise hat er dem Bündnis ja schon sehr geschadet, allein, dass wir uns darüber Gedanken machen, ob ein Donald Trump eventuell die Unterstützung zurückfahren würde oder dass sein Bekenntnis zur NATO nicht mehr unerschütterlich ist, wie es ja eigentlich sein sollte. Und das sägt am Vertrauen und das ist etwas, was das Bündnis insgesamt schwächt. Ob er dann tatsächlich austreten würde oder ich glaube, die NATO wäre ja dann auch unter Biden jetzt erstmal nicht sofort, nachdem Trump aus dem Amt ausgeschieden ist 2020, dann sofort wieder präsent. Natürlich ist Joe Biden wieder in diesem Multilateralismus, den wir in Deutschland ja auch so sehr schätzen. Deswegen haben wir ja eben auch so zwei Brillen, auch wenn wir auf Trump und auf Biden gucken. Auf dem ist er zurückgekehrt, ne? Zurück ins Pariser Klimaschutzabkommen, zurück zu der Partnerschaft mit den Verbündeten, klares Bekenntnis zur NATO. Wir sind da. Wir haben auch das ganze Geld wieder in die Hand genommen. Aber ich glaube, die größeren Auswirkungen auf die NATO, wie sie heute sich wieder aufstellt, hatte dieser Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine und dass jetzt zwei Mitglieder dazugekommen sind mit Finnland und mit Schweden und solche Dinge. Ich kann mir das nicht vorstellen, so eingebunden, auch wie die USA da sind, auch von den Interessen des Landes, dass sie dann sagen würden, okay, wir hören da jetzt mal auf und ziehen uns da raus oder wir brechen das Bündnis auf. Ich glaube, man darf halt nur nicht vergessen, dass die Amerikaner auch ein Pazifikstaat sind, ein Pazifikanrainer. Und der Blick über den Pazifik nach China und den Konflikt im Fernost, sozusagen der Wettbewerb, der sich da aufbaut, auch militärisch mittlerweile, weil China mittlerweile diese Muskeln flexen kann und hat, das ist ein viel mehr und größerer Augenmerk für die Amerikanerinnen und Amerikaner und auch für eine Regierung als das Nordatlantikbündnis in dem Sinne. Ne? Also auch wenn man sagen könnte, die NATO kann ja in verschiedenen Szenarien dieser Welt aktiv werden, aber wenn man das rein auf dieses Verteidigungsbündnis Europa und Nordamerika betrachtet, ja, dann da verschiebt sich schon so ein bisschen was. Gleichwohl denke ich nicht, dass die Amerikaner dann, sobald diese Wahl vorbei ist und Trump gewinnen sollte, dann da aussteigen werden.
Du machst ja mit deiner lieben Frau auch einen Podcast, Amerika, wir müssen reden, und hast gerade eine neue Folge aufgezeichnet. Ihr beiden sprecht über den kommenden Donnerstag, über den Donnerstag dieser Woche jetzt, also das erste Fernsehduell der beiden Kandidaten, Biden und Trump. Erstmal vorweg, meinst du, dass Sicherheitspolitik da überhaupt eine Rolle spielt?
Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass auch Joe Biden versuchen wird, da zumindest ein paar Punkte, was das betrifft, anzubringen. Und wir haben ja gesehen, als das Paket dann endlich zur Abstimmung kam im Kongress, dann haben auch sehr viele Republikaner dafür gestimmt, weil es natürlich verbunden war mit Hilfen auch für Israel und noch andere Dinge. Aber der größte Batzen war natürlich auch für die Ukraine. Und da ist eine Menge, glaube ich, auch, dass viele auch die Verantwortung auch erkennen. Also das ist nicht so, dass es da bei der republikanischen Seite so einen Gedanken gibt, nur ach, uns alles egal, was im Rest der Welt passiert, das ist da schon auch vorhanden. Aber ich glaube, die meisten Punkte werden natürlich trotzdem eher so die Grenze und wie es der Wirtschaft geht. Und das sind so Dinge, die auch uns ja mehr interessieren, wenn man ehrlich ist, als unbedingt was weiten Ländern entfernt passiert von uns. Insofern, ich schätze mal, dass das ein Thema sein wird, aber nicht im Fokus sein muss.
Es gibt jemanden, der nicht dabei ist, der heißt Robert F. Kennedy, will auch Präsident werden, gilt natürlich als krasser Außenseiterkandidat, also der kommt aus der Kennedy-Familie logischerweise. Ich glaube, John F. war sein Onkel,
richtig? Ja, Robert Kennedy war sein Vater, also direkt, da geht es kaum, verbunden zu sein mit den Kennedys, ja.
Über den liest man jetzt eigentlich erstaunlich viel und die Frage ist, die richte ich mal an dich, wie nimmst du den wahr? Erst hieß es, oh weia, der kommt ja aus der demokratischen Familie, möglicherweise kann der Biden schaden. Jetzt sagt er aber so Sätze wie, die Regierung belügt unser Volk, oder er sagt, die kümmert sich nicht genug um chronische Krankheiten, die Kriegsmaschinerie müsse abgeschaltet werden, auch ein Zitat von ihm, das zahlt ja eigentlich eher so in dieses Trump-Lager ein, die sagen, wir misstrauen einfach mal allen Institutionen, wir wollen auch diesen Krieg nicht weiter unbedingt finanzieren, der so weit weg ist. Was denkst du, wird der irgendeine Rolle spielen, sei es nur indirekt, dass er wem Stimmen wegnimmt?
Letzteres auf jeden Fall, dieses Indirekte. Also natürlich hat in diesem, das ist ja nicht in der Verfassung so festgelegt, dass es nur zwei Parteien geben darf. Es gibt ja auch andere Parteien, aber es hat sich halt in den letzten Jahren so rauskristallisiert, dass es eben diese demokratische und die republikanische Seite gibt. Und dann wagt sich immer, also es schafft eigentlich kaum eine dritte Partei irgendwie sich da zu etablieren. Und dann läuft es eben auf diese beiden hinaus. Und auch diesmal wird auch kein Robert F. Kennedy Präsident werden. Die Frage, die aber interessant ist, denn wir haben das in der Vergangenheit schon öfter mal erlebt, dass so durch dritten Kandidaten doch durchaus Zünglein an der Waage sein können. Wir haben das 92 erlebt, als Ross Perot, ein texanischer Milliardär, George Bush Senior Stimmen gekostet hat, sodass dann Bill Clinton Präsident werden konnte. Oder 2000 hat Ralph Nader für die Grünen so viele Stimmen Al Gore abgegraben, dass dann im entscheidenden Swing State, damals noch Florida, eben George W. Bush die Nase vorn hatte. Wir erinnern uns alle an diese Auszählarie und man wusste gar nicht, wer dann gewonnen hat. Und dann waren es am Schluss ein paar Dutzend, wenige hundert Stimmen nur und dann fiel die Präsidentschaft eben George W. Bush zu. Insofern, das wird auch dieses Mal erwartet, wenn es wieder so ein enges Rennen wird, wo es eigentlich nur noch auf ein paar Swing States im Mittleren Westen ankommt, die da wirklich entscheidend sein können, dann kann es tatsächlich passieren, dass dann jemand, der ein paar hundert, ein paar tausend vielleicht Stimmen nur irgendwo der einen oder der anderen Seite ablunkst, dann zum Königsmacher wird tatsächlich. Nur nicht so richtig ausgemacht ist, wem er mehr schadet. Denn wie du sagtest, Kennedy, eigentlich denkt man, oh ja, das ist der große Name in der demokratischen Familie sozusagen. Da werden doch viele dort vielleicht dann ihr Kreuz machen. Aber weil er eben auch, er ist ein großer Impfgegner und auch viele Leute im Trump-Lager anspricht, könnte es auch die andere Seite sein. Man weiß es eben nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Faktor, der dann wahlentscheidend sein könnte.
Jetzt hast du deinen lieben Schwiegerpapa angesprochen, der den Republikanern zuneigt und wir kennen dich durch den Podcast und deine Familie auch schon eine ganze Weile. Trump war nicht einfach und ist nicht einfach. Die Aussicht, ihn vielleicht wiederzukriegen, dürfte ähnliches sein. Wie geht ihr privat wie damit um? Wie hat auch die Entwicklung der letzten Jahre da möglicherweise Dinge vielleicht auch leichter gemacht, einfach weil man sich an diesen Meinungsunterschied gewöhnt hat?
Also nach wie vor ist das zwischen meiner Frau und ihrem Vater ein sehr, sehr emotionales Thema, wo dann auch schnell, ja gerade als die Verurteilung jetzt von Trump kam in New York und meine Frau ihm dann schnell mal so ein Schuldig-Text zugeschickt hat und dann kam er gleich mit der Antwort zurück, was für eine Hexenjagd, was für eine Farce. Oh. Also das ist schon sehr emotional und da habe ich nicht das Gefühl, dass da irgendeine Gewöhnung gekommen ist und man fühlt sich so sehr erinnert wieder an vor 4 Jahren und man dachte eigentlich, dass das sei doch längst vorbei. Ist schon erstaunlich, auch wie Trump zurückgekommen ist, nachdem er eigentlich nach dem 6. Januar auch und eigentlich weg vom Fenster war und dann trotzdem seine Basis so mobilisiert hat, dass die dann auch die ganze Partei so mitbestimmt hat und jetzt ist es Trumps Partei. Ich habe eher das Gefühl, das ist sogar noch verfestigter ist, noch zementierter in gewisser Weise, weil es fast schon gar nicht mehr unbedingt nur um die Person Trump geht, sondern um das, wofür er steht oder die Politik, für die er steht oder die Weltanschauung fast schon, für die er steht. Also dieses Amerika, diese Art Kulturkampf, wenn man so will, der da auch entstanden ist in den vergangenen Jahren. Welches Amerika man haben möchte, das eher progressive, das immer multikultureller wird, wo Englisch in manchen Bundesstaaten nicht mehr die Hauptsprache ist, weil Spanisch das jetzt übernommen hat und solche Dinge. Gegen ein Amerika, ja, das so ein bisschen eher noch vielleicht nicht so ganz den Blick nach vorne hat, sondern eben auch noch in einer älteren, vielleicht auch weißeren Gesellschaft verharrt. Und das sind so die Aspekte, die nach wie vor sehr schnell auch die Leute auf die Zinne bringen.
Dann lass uns zum Schluss nochmal auf Tom Hanks kommen. Den haben wir eingangs ja gehört zu diesem Podcast auf die Frage der Kollegin Amanpour von CNN, die gesagt hat, am Strand der Normandie, damals die Amerikaner, sie haben sich in den Kampf geworfen, sie sind gestorben für Freiheit, für unsere Werte. Machst du dir lieber Tom Hanks Sorgen, wenn Trump wiederkommt? Und er sagt, okay, es gibt immer einen Grund, sich kurzfristig Sorgen zu machen, aber mittel- und langfristig macht Amerika das Richtige, was Demokratie und Freiheit angeht. Teilst du so diesen Grundoptimismus, der sagt, das ist jetzt alles hart und auch selbst in meiner Familie ist es unangenehm, aber am Ende des Tages in 20 Jahren werden wir zurückblicken und sagen, das war vielleicht ein Misstep, aber es war keine Zeitenwende in dem Sinne?
Naja, in meiner Familie reden sie dann zum Glück noch miteinander und auch meine Frau sagt, es ist mir nicht wert, darüber jetzt mit meinem Vater zu brechen und umgekehrt genauso. Also insofern, da gibt es noch Wege, in vielen Familien leider nicht. Und da gibt es tatsächlich diese Verkantung, die ich eben erwähnte. Ich denke immer gerne, grundsätzlich bin ich eher ein optimistischer Typ, sehe das Glas eher halb voll und so habe ich das auch oft in den USA gelernt oder erlebt und gesehen und mir auch abgeguckt ein bisschen. Und ich blicke dann immer gerne mit dem Zitat, das Winston Churchill mal gesagt haben soll, dass man sich darauf verlassen kann, dass die Amerikanerinnen und Amerikaner schon das Richtige tun werden, Bindestrich, nachdem sie alles andere zuvor ausprobiert haben. Und vielleicht kann man dann so sagen, ja, ist das eines dieser Ausprobierphasen gerade und am Schluss werden sie sich dann aber doch noch auf das Richtige besinnen, ohne dass jetzt irgendwie, wer sagt das ganz wertneutral, was jetzt das Richtige ist oder nicht. Aber man darf halt nicht vergessen, dass dieses Land noch schon unheimlich tiefe Zäsuren hatte. Einen ganzen Bürgerkrieg, darf man nicht vergessen, einen sehr blutigen, wo zigtausende Amerikanerinnen und Amerikaner gestorben sind. Und auch die Unruhen in den 60er Jahren, die Bürgerrechtsbewegung, all diese Dinge haben das wirklich zu einer Zerreißprobe kommen lassen. Und am Schluss stehen wir immer noch da und das ist dann irgendwie weitergegangen. Also insofern habe ich eine große Sympathie, ist so wie Tom Hanks zu sehen und will da aber auch nicht naiv oder blauäugig sein, so nach dem Motto, ach, das wird schon gut gehen. Oder das. Ich glaube, man muss da sich schon auch in gewisser Weise wappnen oder auch vorbereiten. Aber man darf auch nicht vergessen, es ist die Wahl der Amerikanerinnen und Amerikaner. Die müssen wir akzeptieren. Es ist nicht unsere Wahl, auch wenn ein Ergebnis hier in Deutschland ganz anders ausfallen würde, wären wir wahlberechtigt in den Vereinigten Staaten. Aber ich denke, dass es eben wichtig ist, sich damit umzugehen und nicht den Kopf in den Sand stellen oder sagen, ah nee, mit dem wollen wir nicht zusammenarbeiten, den mögen wir nicht. Und ich glaube, allein deswegen sich zu lösen davon so ein bisschen wäre hilfreich, weil wir sonst alle 4 Jahre wieder da vor der Wahl stehen und sagen, oh Gott, hoffentlich geht diese Wahl gut. Und das ist, glaube ich, auch auf Dauer nicht so gesund, diesen Stress ständig zu haben. Ich glaube, so eine gewisse Resilienz, selber die Hausaufgaben auch zu machen und selber sicherheitspolitisch auch aufzubauen, stellen. Welche Rolle wollen wir spielen in der Welt, in Europa, aber auch relativ egal, wer im Weißen Haus ist erstmal und dann gucken, wie schaffen wir das gemeinsam mit unseren Verbündeten. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt bei der Betrachtung.
Ingo Zamperoni von den Tagesthemen und vom Podcast Amerika, wir müssen reden. Vielen Dank. Den Link zu diesem, also zu seinem Podcast und dem seiner Frau, den packen wir in die Shownotes.
Und das ist es für uns von heute. Am Freitag melden sich Carsten und Kai Küstner aus dem Senegal, mit einer neuen Folge von Streitkräfte und Strategien. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Kritik, über Anregungen oder auch Lob. Bitte alles per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich für heute Carsten Schmiester und Anna Engelke.
Man hatte ein kleines Häuschen, man fuhr in den Skiurlaub, man pflegte die Kontakte mit der Nachbarschaft. Also das perfekte, idyllische Leben in einer deutschen Kleinstadt. Völlig unauffällig.
Anschlag. Ein merkwürdiger Nachname, oder? So aber haben sie sich vorgestellt. Als Heidrun und Andreas Anschlag. Jahrzehntelang haben sie unter uns gelebt. Wie ein ganz normales Ehepaar eben. Aber wer waren die Anschlags wirklich?
Man dachte, man ist im falschen Film.
In diesem Podcast geht es darum, wie Russland uns seit Jahrzehnten mit illegalen Spionen ausspioniert. Mein Name ist Florian Flade. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Spionage und mit Geheimdiensten. Jetzt, mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine, sind solche Themen plötzlich wieder super präsent. Giftanschläge, Morde, Hackerangriffe, Desinformation, Fake News, Trollarmeen und eben auch Spione. Die Anschlags, Russlands Spione unter uns. Alle 6 Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek. Ein Podcast von WDR und NDR 2024.